Die Unmöglichkeit der zweiten Buße ist ja unser Thema. Ich hatte es letzten Sonntag angekündigt, dass wir uns doch ausgehend vom Hebräerbrief diesem ganz schwierigen Thema einmal zuwenden wollen. Ich habe ganz bewusst als Lied vor der Predigt singen lassen, miteinander von ganzem Herzen, mit ganzer Überzeugung, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben uns scheiden kann von der Liebe Gottes. Wenn ich irgendjemanden zu leise sein sollte, Gerd, geht's einigermaßen? Wie ist der aus? Der geht gar nicht. Aha. Also, wie ich sagte, der Teufel steckt manchmal im Detail. Da werden wir danach gucken. Gerd, wenn du willst, da drüben kann's noch besser sein, wenn du rechts gut hörst, ja? Geht's gut. Schön. Ja. Denn das ist ja nun die Schwierigkeit. Wie kann es die Unmöglichkeit der zweiten Buße geben und gleichzeitig die Gewissheit des Heils in Jesus Christus? Es gibt wohl wenige Abschnitte des Wortes Gottes, die deshalb mit so spitzen Fingern angefasst werden, wie den einen, den wir als Lesung schon gehört haben über Esau. Und ich lese uns noch zwei kurze andere Abschnitte aus dem Hebräerbrief, Hebräer 6, die Verse 4 bis 6. Und dann die entsprechenden ähnlichen, inhaltlich ähnlichen Abschnitte aus Hebräer 10. Aber zunächst Hebräer 6. Wer Bibel dabei hat, darf gerne aufschlagen. Hebräer 6, genau, 4 bis 6. Da schreibt der Verfasser des Hebräerbriefs, denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben, und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben und doch abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich den Sohn Gottes wiederkreuzigen und dem Spott aussetzen. Und dazu Hebräer 10, die Verse 26 bis 31. Letzten Sonntag hatten wir die folgenden dann ab Vers 32. Heute die Verse davor, 26 bis 31. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, sondern ein furchtbares Erwarten des Gerichts und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verzehren wird. Hat jemand das Gesetz Moses verworfen, stirbt er ohne Barmherzigkeit auf zwei oder drei Zeugen hin. Wie viel ärgere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Denn wir kennen den, der gesagt hat, mein ist die Rache, ich will vergelten, und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, diese beiden Abschnitte gehören zusammen mit dem, was wir als Lesung gehört haben, wohl zu den schwierigsten der Heiligen Schrift. Über wenig andere wird so gestritten. Wahrscheinlich müsste man sogar noch besser sagen, es stimmt auch, wenn ich auf mein eigenes Predigtleben zurückgucke, wenig andere werden so gemieden wie diese drei Abschnitte. Ich weiß ganz ehrlich nicht, ob ich überhaupt schon mal über diese Texte gepredigt habe. Warum ist das so? Man geht ihnen bewusst oder unbewusst aus dem Weg. Dabei stehen sie doch eindeutig im Wort Gottes. Sie sind Teil der göttlichen Offenbarung. Aber diese Abschnitte enthalten zwei Grundaussagen, die von allergrößter Dramatik sind. Und der Inhalt dieser beiden Grundaussagen wird von einem nicht geringen Teil der gläubigen Christenheit energisch bestritten. Mir ist das erst eigentlich auch bei den Formulierungen in der Vorbereitung auf die Predigt aufgefallen, was für eine merkwürdige, eigentlich absurde Situation haben wir, dass gerade ein Teil der besonders bibeltreuen, bibelgläubigen Gemeinde es fertigbringt, Aussagen ihrem Inhalt nach zurückzuweisen, die völlig unzweifelhaft im Wort Gottes stehen. Kann es eigentlich gar nicht geben und gibt es überraschenderweise doch. Die erste Aussage, die in diesem Kreuzfeuer steht, dass auch ein Mensch, der durch den Heiligen Geist wiedergeboren wurde zu einem neuen Leben in Christus, wieder vom Glauben abfallen und dieses neue Leben in Christus und sein himmlisches Erbteil wieder verlieren kann. Und die zweite Aussage ist noch weitreichender, noch härter, noch dramatischer, noch schärfer. Und diese zweite Aussage heißt, für einen solchen Christen, für einen, der wirklich mal bei Jesus war, aber wieder abfällt, gibt's keine Möglichkeit mehr zur Umkehr. Wer einmal bewusst und konsequent den Weg der Gnade verlassen hat, kann nicht mehr auf den Weg der Gnade zurückkehren. Er ist unrettbar verloren. Und da kommt dann noch die Aussage, die wir gehört und gelesen haben, Hebräer 12 über Esau. Selbst wenn er die Buße mit Tränen sucht, er kann sie nicht mehr finden. Diese beiden Grundaussagen und diese Worte der Bibel gehören deshalb in etlichen christlichen Kreisen und Gemeinden, ganz besonders auch in brüdergemeindlich geprägten Kreisen, zu denen wir ja mitgehören, zu den meist bekämpften. Man könnte fast sagen, zu den meist gehassten Aussagen. Das Ja zur Heilsgewissheit und das Nein zur Möglichkeit, vom Glauben wieder abzufallen, ist eines der innersten Grundbekenntnisse dieser Kreise und quasi geradezu der Maßstab für Rechtgläubigkeit. Wer daran nicht festhält, kann kein rechter Christ sein. Ich stelle das mal, ohne es zu verurteilen, einfach so fest. Warum dieser scharfe Kampf? Warum diese totale Verneinung dessen, was Gottes Wort in ärgerlicher Klarheit mehrfach und betont sagt? Worin besteht das Ärgernis dieser Aussagen? Das ist ganz klar. Sie besteht in der schon angesprochenen Spannung zur Heilsgewissheit. Wenn ein Christ, ein wirklicher Christ, nicht einfach nur ein kirchensteuernder, zahlender Namenschrist, sondern ein echtes, durch den Heiligen Geist wiedergeborenes Gotteskind, zu denen wir hoffentlich alle, die wir heute Morgen hier sind, gehören. Wenn ein solches Gotteskind wieder vom Glauben abfallen kann, wie kann ich mir dann sicher sein, dass nicht auch ich eines Tages wieder vom Glauben abfalle? Wie kann ich dann meines Heils jemals gewiss sein? Diese Beschwerung besteht tatsächlich. Denn nach strenger menschlicher Logik schließen sich beide Möglichkeiten tatsächlich aus. Die Möglichkeit des Abfalls und die Möglichkeit der Heilsgewissheit. Denn wenn es ein solches Herausfallen aus der Gnade wirklich gibt, geben kann, dann gibt es keine individuelle Garantie, die mich davor beschützen könnte. Und dann hängt dieses Damoklesschwert des Verderbens über dem Leben eines jeden Gotteskindes. Die Herausforderung liegt jetzt darin, das eine wie das andere, was Gottes Wort sagt, ernst zu nehmen, es in aller Wahrhaftigkeit miteinander zu sehen und das eine zu betonen, ohne das andere in irgendeiner Weise zu verkürzen. Ich sage immer wieder, wir können es nicht leugnen, es steht im Wort Gottes. Wir müssen aber so drüber reden, dass die Gewissheit des Heils in keiner Weise irgendwelche Abstriche erfährt. Denn die Gewissheit des Heils ist uns in Christus und in der Bibel auch unzweifelhaft bezeugt. Die Spannung liegt darin, wie kann man das beides ernst nehmen und in seinem für unsere Logik nicht vereinbaren Widerspruch stehen lassen. Dieses Ärgernis war auch für Martin Luther so groß, dass er sich in seiner Vorrede zum Hebräerbrief im Jahr 1522 insgesamt sehr kritisch über den Hebräerbrief geäußert hat und besonders über diese Abschnitte. Er schrieb, dass der Hebräerbrief eine große Schwierigkeit dadurch bietet, dass er im 6. und 10. Kapitel die Buße den Sündern nach der Taufe stracks verneint. Da hat er natürlich schon den ersten Fehler gemacht, von der Taufe steht gar nichts da. Und versagt, und das Kapitel 12,17 sagt, Esau habe Buße gesucht und doch nicht gefunden, was gegen alle Evangelien und Briefe des Paulus ist. Und obwohl man einen Ausweg aus der Schwierigkeit suchen möchte, so lauten doch die Worte so klar, dass ich nicht weiß, ob es möglich sei. Also man sieht, wie dem Luther in seinem cholerischen Temperament beim Lesen dieser Abschnitte die Zornesröte im Gesicht stand und er sich furchtbar darüber geärgert hat, dass doch Paulus die Größe der Gnade so betont. Und wie kann da der Verfasser des Hebräerbriefs was anders sagen? Aber Luther sagt, es steht so klar geschrieben, dass ein Ausweg aus dieser Schwierigkeit für ihn nicht in Sicht ist. In der Folge lässt sich Luther dann zu einem sehr kritischen Urteil über den Hebräerbrief hinreißen. Er schreibt, mich dünkt, es handle sich um einen Brief aus vielen Stücken zusammengesetzt und nicht überall in gleicher Höhenlage. Gefundenes Fressen für die bibelkritischen Theologen natürlich. Man spürt richtig, Luther kann diese Aussagen des Hebräerbriefs nicht als wirkliches Wort Gottes akzeptieren. Es steht ihm zu brutal in Spannung und Widerspruch zum Evangelium von der Gnade. Man wird Luther ein ganz kleines bisschen nachsehen dürfen. Sein großes Thema war die Gnade. Das war das Thema, mit dem ihn Gott auch beauftragt und gesandt hat. Gegen die katholische Werkegerechtigkeit, die Gnade. Die freie Gnade, die Rettung des Sünders ohne Werke wieder ganz herauszustellen. Und bei diesem Blick auf die Größe der Gnade war es für Luther unvorstellbar, dass es Situationen geben könnte, in denen der bußfertige Sünder diese Gnade ernsthaft sucht und nicht mehr findet. Das war für Luther nicht nur ein massiv ärgerlicher, es war für ihn ein schlechthin undenkbarer Gedanke. Ich habe allerdings auch gesagt, wir dürfen ihn nur ein ganz kleines bisschen verstehen. Martin Luther hat mit diesen und ähnlichen Aussagen gegen seine eigenen Grundsätze der Schriftauslegung in grober Weise verstoßen. Er hat sonst mit großem Nachdruck betont, dass die ganze Schrift Gottes Wort ist, dass die Bibel sich nirgends widersprechen kann. Und wenn sie sich scheinbar widerspricht, es nicht am Wort Gottes liegt, sondern an unserem begrenzten Verstand. Aber wir merken, auch Luther war nur ein Mensch, der auch seinen eigenen Grundsätzen nicht immer treu geblieben ist. Er hat natürlich den Bibelkritikern durch solche Äußerungen die Möglichkeit gegeben, sich mit ihrer Bibelkritik auf Luther zu berufen. Und das tun die natürlich mit größter Begeisterung. Wir dürfen nicht denselben Fehler machen, den Martin Luther hier eindeutig begangen hat. Wir dürfen nicht Worte der Schrift verschweigen, herabwürdigen oder ins Gegenteil verdrehen und verbiegen, nur weil wir mit ihrer Aussage Probleme haben. Auch wenn diese Probleme menschlich zutiefst verständlich und inhaltlich sehr massiv sind. Wir haben Gottes Wort von vorn bis hinten, ohne die allerwinzigsten Abstriche gelten zu lassen. Damit kommen wir jetzt zur ersten fundamentalen Frage. Können Christen wirklich vom Glauben abfallen? Schon allein das wäre für sich ein Thema gewesen, denn dazu sagt die Bibel außer an dieser Stelle noch an vielen, vielen, vielen anderen Stellen sehr viel und sehr deutlich ist. Begrenzen wir uns heute in diesem Gottesdienst aber ganz auf diese gelesenen Abschnitte aus dem Hebräerbrief und schauen uns systematisch erstmal die Ausgangssituation an. Von wem redet der Hebräerbrief in diesen Abschnitten? Die Verse Hebräer 6, 4 und 5 reden von denen, die einmal erleuchtet worden sind, die himmlische Gabe geschmeckt haben, des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind, das gute Wort Gottes und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben. Wir brauchen hier den griechischen Urtext gar nicht zu bemühen. Gottes Wort macht hier fünf glasklare Aussagen, von denen jede einzelne genügt, um deutlich zu machen, hier handelt es sich um wirklich wiedergeborene Gotteskinder. Ein Wörtlein des Urtextes wollen wir trotzdem etwas genauer unter die Lupe nehmen. Das Wörtchen einmal habe ich eigentlich auch darüber hinweggelesen bisher. Einmal. Da steht im Griechischen wirklich das ganz betonte Einmal im Sinne von ein für alle Mal. Dieses Wörtchen dürfte die Einmaligkeit und damit auch verbunden die anhaltende Dauer der Erleuchtung hervorheben. Das ist das Charakteristikum dieses griechischen Wörtchens, deshalb kommt es übrigens auch in Hebräer 9, 26 bis 28 mehrfach vor, wo die Einmaligkeit des Sühnopfers Jesu betont wird. Dass Jesus ein für alle Mal am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Da kommt, glaube ich, auch dreimal nacheinander dieses Wort vor. Das heißt, dieses betonte Einmal betont die Einmaligkeit der Erleuchtung und auch die Unwiederholbarkeit der Erleuchtung und damit aber auch ihre Dauer. Das heißt, diese einmal erfahrene Erleuchtung, die geht wesensmäßig nicht mehr grundsätzlich verloren. Was heißt das? Das verschärft das Problem der daraus folgenden Verantwortung. Wer diese Erleuchtung wirklich erfahren hat, der weiß jetzt, was richtig und falsch ist. Er kennt den Willen Gottes. Und wenn er den Willen Gottes missachtet, dann weiß er, was er tut und hat keine Entschuldigung mehr. Er trägt damit die volle Verantwortung für sein Tun. Noch ein Hinweis, Gottes Wort sagt außerdem, sie haben die himmlische Gabe geschmeckt. Und dieser Begriff schmecken, ist euch aufgefallen, kommt auch nochmal vor im Blick auf das gute Wort Gottes und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters. Sie haben es geschmeckt. Damit wird betont, diese Menschen hatten nicht einfach nur eine theoretische Erkenntnis der biblischen Wahrheit, sondern diese Wahrheit hat ihr Leben ergriffen. Sie haben mit Jesus wirklich und leibhaftig gelebt. Die Kraft Gottes hat in ihrem Leben gewirkt, sie hat ihr Leben durchdrungen. Sie haben nicht zu denen gehört, die nur fromme Reden geschwungen haben, aber durch ihr Leben die Kraft Gottes immer verleugnet haben. Solche gibt's auch. Aber von denen redet der Hebräerbrief ausdrücklich nicht. Er redet von Menschen, in deren Leben die Kraft Gottes spürbar war. Hebräer 10. 26 bis 31 setzt diese Aussagen voraus, knüpft mit knapperen Hinweisen an und redet davon, dass jemand die Erkenntnis der Wahrheit empfangen hat und durch das Blut Jesu geheiligt wurde. Auch ganz klare Aussagen. Erkenntnis der Wahrheit erlangt, ich weise immer wieder darauf hin, dieses Wort erkennen ist in der Bibel nie nur ein theoretischer Vorgang, normalerweise nicht. Es benennt auch den Vollzug der Ehe. Adam erkannte sein Weib Eva und sie war schwanger. Erkennen meint immer schon auch die intensive Gemeinschaft, die aus dem Erkennen folgt. Und hier wird Hebräer 10 nochmal ausdrücklich bestätigt, dass diese Menschen durch das Blut Jesu geheiligt worden sind. Die Bibel redet also von Heiligen im echten geistlich-biblischen Sinne. Das ist die Ausgangslage. So weit, so gut. Aber nun redet Gottes Wort von der Möglichkeit, dass solche Menschen ihr Heil in Jesus wieder verlieren. Dass sie sich von der Wahrheit abwenden. Dass sie damit aus der Gnade Gottes herausfallen und einem schrecklichen Verderben entgegengehen. Hebräer 6, Vers 6 sagt, und dann doch abgefallen sind. Für sich den Sohn Gottes wieder kreuzigen und den Spott aussetzen. Hebräer 6 ist an dieser Stelle knapper und redet vom Abfallen allgemein. Hebräer 10 ist da etwas ausführlicher in den Versen 26 und 29. Es beschreibt die Abgefallenen als solche, die mutwillig sündigen, nachdem sie die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben. Und dadurch den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das sie geheiligt wurden, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht haben. Schauen wir uns nun auch diese Abschnitte genauer an, damit wir sehen, von welcher Sünde Gottes Wort hier redet. Erste Ausgangsbasis ist erschreckend klar im Blick auf das, was folgt. Erste Ausgangsbasis ist, Gottes Wort redet hier eindeutig von echten, wiedergeborenen Gotteskindern. Zweite Ausgangsbasis, von welcher Art von Sünde redet Gottes Wort dann? Denn damit sind wir jetzt auch bei der unmittelbaren seelsorgerlichen Problematik. Da, wo es ganz praktisch wird. Wenn es eine solche Sünde gibt, die wieder von Jesus trennt. Durch die wir das Heil wieder und dann unwiderruflich verlieren können. Welche Sünde ist das? Und wie kann ich wissen, ob ich diese Sünde begangen habe, beziehungsweise dass ich sie nicht begangen habe? Gottes Wort sagt zuerst, diese Menschen haben mutwillig gesündigt. Vorsätzlich. In vollem Bewusstsein dessen, was sie tun, haben sie sich in freier Entscheidung dafür entschieden, genau das zu tun und nichts anderes. Ehrlich verursacht diese Formulierung uns manche Not, ganz klar, wenn wir ehrlich sind. Wenn wir in unseren eigenen frommen Spiegel schauen, denn wer von uns hat noch niemals, seit er zum Glauben kam, irgendetwas getan, obwohl er wusste, dass es Gott nicht gefällt. Und er hat es trotzdem getan. Es ist nicht die Frage, ob es was Kleines, was Großes, ein kleines Wort der Lieblosigkeit oder ein großer Banküberfall oder was auch immer. Es geht nur um den Grundsatz. Ehrlich, Hand aufs Herz, seit wir zum Glauben gekommen sind, hat es nie in unserem Leben eine Situation gegeben, wo wir genau wussten, wenn ich das tue, es ist falsch. Und wir haben es nicht trotzdem getan. Haben wir dann nicht mutwillig gesündigt? Ja, wir haben dann mutwillig eine Einzelsünde begangen. Vielleicht sogar eine ganze Reihe von Einzelsünden. Davon redet Gottes Wort hier aber nicht. Das ist jetzt der wichtige Unterschied. Das zeigt uns die genauere Betrachtung des Wortes sündigen und auch der Formulierung abgefallen im Hebräer 6 und auch anderen. Beide Worte sind im Griechischen Partizipien. Wir verwenden das im Deutschen selten. Das Griechische verwendet es viel und da waren wir am Mittwoch schon im Bibelgesprächskreis bei der Wichtigkeit dieser grammatischen Feinheit. Denn Partizipien benennen nicht nur eine einzelne Tat. Partizipien benennen etwas, was der Mensch fortlaufend, regelmäßig, immer wieder tut. Ich sage es einmal einfach ein Beispiel. Es ist etwas anderes, ob ich heute Morgen von Uttenweiler nach Riedlingen gefahren bin oder ob ich ein von Uttenweiler nach Riedlingen fahrender bin. Wir würden so nie daherreden, aber die Bibel formuliert genauso und markiert damit einen wichtigen Unterschied. Ich bin ein von Uttenweiler nach Riedlingen fahrender. Warum? Weil ich in Uttenweiler wohne, aber die Gemeinde, in der ich Pastor bin und Dienst tue, in Riedlingen ist. Das heißt, ich fahre regelmäßig zu den Gottesdiensten, zu Bibelstunden, zu Gebetsstunden, zum Seniorennachmittag, zu Besuchen in der Eichenau und so weiter, von Uttenweiler nach Riedlingen. Das gehört wesensmäßig zu meinem Leben dazu. Diese Fahrten sind ein fester Bestandteil meines Lebens. Und genau das bringen diese Partizipien in der griechischen Sprache zum Ausdruck. Wörtlich übersetzt, also würde Hebräer 6, Vers 6 heißen, dass es unmöglich ist, wieder zur Buße zu führen, abgefallen Seiende, die sich selbst den Sohn Gottes Kreuzigende und dem Spott Aussetzende sind. Für uns ganz ungewöhnlich so zu formulieren, deshalb tut es auch keine Bibelübersetzung. Aber da merken wir, es sind Menschen, die wesensmäßig von diesem Verhalten und diesem Tun geprägt sind. Sie tun es fortlaufend und regelmäßig. Sie tun es wissentlich und willig und mutwillig. Das ist ganz wichtig. Gottes Wort redet nicht einfach von Menschen, die abgefallen sind, einmal oder mehrere Male, sondern von solchen, die Abgefallene sind. Sie haben sich nicht durch einzelne Taten, sondern grundsätzlich von Jesus und seinem Wort getrennt. Entsprechend redet auch Hebräer 10, Vers 26 nicht von solchen, die einmal oder mehrmals mutwillig gesündigt haben. Auch hier ist die Rede von solchen, die mutwillig Sündigende sind. Das Sündigen, das bewusste Missachten des Wortes Gottes, die bewusste innere Rebellion und Auflehnen gegen Jesus und sein Wort ist Teil ihres Wesens geworden. Darin sind sich, soweit ich sehe, alle Ausleger einig. Hier ist nicht die Rede von Menschen, die ein oder mehrmals wissentlich Gottes Gebote übertreten haben, sondern hier ist die Rede von Menschen, die grundsätzlich beschlossen haben, Gottes Wort nur so weit zu beachten, wie es ihnen in den Kram passt. Aber da wird's ernst, liebe Geschwister. Ich habe es ganz bewusst so formuliert. Denn die Gefahr auch für die Gemeinde Jesu, auch für den Einzelnen, liegt nicht darin, dass diese Menschen jetzt grundsätzlich das Wort Gottes verneinen, dass die jetzt auf die Kanzel stehen würden und würden die Bibel verreißen und würden sagen, weg damit mit diesem Buch. Das hat uns nichts mehr zu sagen. Das können Menschen sein, die loben dieses Buch, die halten es in die Höhe, die predigen darüber. Aber sie lassen nur die Abschnitte gelten, die ihnen passen. Und was ihnen nicht passt, lassen sie nicht gelten. Deshalb habe ich gesagt, es geht um Menschen, die grundsätzlich beschlossen haben, Gottes Wort nur so weit gelten zu lassen, wie es ihnen in den Kram passt. Ich zitiere einmal stellvertretend einen Ausleger für alle anderen auch, der schreibt zu diesem Thema, es geht nicht um einzelne Vergehen, sondern um die bewusste Absage der empfangenen Wahrheitserkenntnis. Theologen reden gerne ein bisschen geschwolle. Ich versuche es einfacher zu sagen. Eben bewusst, obwohl ich erkannt habe, Gottes Wort sagt das oder das in diese Situation hinein. Ich mag so nicht gelten lassen. Ich lehne es ab, obwohl ich genau weiß, dass Gottes Wort etwas anderes dazu sagt. Also das als wahr Erkannte wird bewusst abgelehnt, indem man es nur so weit beachtet, wie es einem selber gefällt. Und wer das tut, und darin besteht die Dramatik, der hat Jesus die Nachfolge aufgekündigt, auch wenn er noch so fromm tut, er befindet sich damit in einer inneren Rebellion gegen Gott. Vielleicht sagt manchen von uns noch der Name Desmond Tutu etwas. Ich weiß nicht, ob viele von ihm gehört haben. Er war Erzbischof der anglikanischen Kirche in Südafrika und er war vor allem in den 70er bis in die 90er Jahre hinein des letzten Jahrhunderts weltweit bekannt durch sein politisches Engagement und durch seinen Kampf gegen die Apartheid in Südafrika. So weit, so gut. In diesem Zusammenhang hat er allerdings vor vielen Jahren einmal sinngemäß gesagt, wenn Gott nicht gegen die Apartheid wäre, würde ich ihm nicht nachfolgen. Hört sich harmlos an, weil Gott gewiss nicht für die Apartheid ist. Aber der Satz ist dramatisch. Wenn Gott nicht gegen die Apartheid wäre, würde ich ihm nicht nachfolgen. Ich habe damals, als ich es gelesen habe, ohne Wenn und Aber gesagt, dieser Mann kann niemals ein Christ sein. Der mag Erzbischof sein, der mag Papst werden. Der mag 10 Heiligenscheine haben, der kann niemals ein Christ sein, niemals. Denn er versucht, Gott vorzuschreiben, wofür und wogegen Gott zu sein hat. Und wer das versucht, lebt in der Rebellion, in der Auflehnung gegen Gott. Er gehorcht Gott nur so weit, wie es ihm in den Kram passt, wie es seiner politischen und gesellschaftlichen Überzeugung entspricht. Tutu hat, habe ich in der Vorbereitung auf die heutige Predigt gelesen, mal im Internet gestöbert, durch sein weiteres Verhalten diese Einschätzung leider mehr als bestätigt. Im letzten Jahr erklärte er, dasselbe ungöttliche Wesen offenbarend bei einer UN-Veranstaltung in Kapstadt im Blick auf die Anerkennung von Homosexualität. Er würde keinen Gott verehren, der homophob ist, der also Homosexualität ablehnt, sondern lieber zur Hölle fahren, als einen homophoben Gott zu verehren. Keinesfalls, also sagt Desmond Tutu, in aller Öffentlichkeit würde er dem Gott die Ehre geben, der Homosexualität als Sünde bezeichnet. Lieber würde er zur Hölle fahren. Das mit dem zur Hölle fahren dürfte für Tutu eines Tages bittere Wirklichkeit werden, denn er verweigert dem lebendigen Gott wissentlich und willentlich die Ehre. Und Gottes Wort sagt, wir haben es gehört, Hebräer 10, 31, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Es ist schrecklich, in einer solchen bewussten Rebellion gegen Gott zu leben und in dieser Rebellion zu bleiben. Die Bibel sagt glasklar, wohin das führt. tatsächlich in die Hölle. Wir haben hier das klassische Beispiel für das, wovon die Bibel redet, wenn sie sagt, mutwillig sündigen. Tutu weiß als Erzbischof natürlich ganz genau, was die Bibel zum Thema Homosexualität sagt. Ich gehe davon aus, bei allem, was ich über sein Leben gelesen habe, dass er wohl niemals wirklich erleuchtet war, außer mir wären aus früheren Jahren Dinge unbekannt. Aber soweit ich von ihm mitbekommen habe, war immer schon dieser Geist der Rebellion gegen Gott da. Die Frage der Unmöglichkeit der zweiten Buße ist im Blick auf ihn nicht das Thema, wohl aber das Wort über Esau, das rebellische Festhalten am falschen Weg gegen Gott. Ich habe dieses Beispiel erwähnt, damit wir sehen, wovon der Hebräerbrief redet. Der Hebräerbrief redet nicht von der einzelnen Sünde. Ich sage immer wieder, ganz ehrlich, jeder von uns ist ein Sünder, ich eingeschlossen. Und jeder von uns sündigt immer wieder, sei es in gröberer Weise oder sei es in feinerer, sensibleren Weise, aber durch Lieblosigkeit, durch Nachlässigkeit, durch ein scharfes, unbedachtes Wort, durch mangelnde Hilfsbereitschaft und so weiter. Da werden wir im Prinzip wohl jeder jeden Tag schuldig. Und von all diesen Fragen, auch wenn wir es wissen, nehmen wir was ganz Bagatelläres. Meine Frau ist beim Arbeiten, ich sehe, die Spülmaschine ist fertig gespült, die ist durch, die wartet jetzt darauf, ausgeräumt zu werden. Ich weiß, meine Frau freut sich, wenn ich es gemacht habe, wenn sie nach Hause kommt. Wenn ich mich entscheide, es nicht zu tun, habe ich mutwillig gesündigt. Ja, habe meiner Frau eine Freude bewusst nicht gemacht, in bewusster Entscheidung, weil ich was anderes für schöner oder wichtiger gehalten hätte. Einfach als Beispiel, ja. Und wir wissen, ehrlich, Hand aufs Herz, auch diese Fragen des mutwilligen Sündigens, die bedrohen uns tagtäglich. Aber davon redet der Hebräerbrief nicht. Er redet von einer bewussten und grundsätzlichen Entscheidung, Gottes Wort nur so weit gelten zu lassen, wie es einem passt. Zur Unmöglichkeit der zweiten Buße, das ist ganz wichtig, gehört die Sünde wider den Heiligen Geist. Mehrere Ausleger weisen auf diesen Zusammenhang hin und ich stimme darin überein. Das dürfte das Gleiche sein. Wer durch den Heiligen Geist erleuchtet ist, wer durch den Heiligen Geist zur Erkenntnis der Wahrheit gelangt ist, wer in der Kraft des Heiligen Geistes die himmlische Gabe und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt hat, das heißt, um es mal auch biblisch, auch charismatisch quasi zu sagen, wer Zeichen und Wunder an der Hand des Herrn erlebt hat, ja? Das sind die Kräfte des zukünftigen Zeitalters. Und wir haben es auch erlebt in der Gemeinde, dass ein lebendiger Gott unter uns ist, der Wunder tut, der Gebete erhört, der in Not bewahrt und heraushilft. Wer das alles erfahren hat und das alles wieder von sich stößt, der lästert den Heiligen Geist, der ihm gegeben ist, der ihm das alles gegeben hat. Und wir wissen, Jesus sagt, bittet um Vergebung für alle Sünden, aber für den, der den Heiligen Geist gelästert hat, bitte ich nicht, dass er für den betet. Das ist vorbei. Da sehen wir, da redet die Bibel offensichtlich in verschiedenen Formulierungen, aber von der gleichen Sache. Dabei setzt die Sünde gegen den Heiligen Geist wohl, ähnlich wie bei Desmond Tutu, wohl nicht zwingend voraus, dass jemand wirklich zum Glauben gekommen ist. Aber er hat die Wahrheit erkannt. Ich vermute auch, Jesus sagt es ja im Blick auf die Juden. Die Sünde wider den Heiligen Geist richtet Jesus im Blick auf Juden, die anhand seines Wortes, anhand seiner Lehre, anhand seiner Taten, anhand der Zeichen und Wunder, die er getan hat, erkannt haben müssen, dass er der Messias ist, der verheißene Messias. Das ganze Johannesevangelium ist ja nichts anderes als ein Nachweis dafür, dass die Juden wissen mussten, wer Jesus ist. Und ich sage immer wieder, stellvertretend kam Nikodemus in der Nacht zu Jesus und sagt, Rabbi, wir wissen, und redet für den Hohen Rat und die Schriftgelehrten, wir wissen, dass du von Gott gesandt bist. Das heißt noch nicht, dass dieses Wissen notwendigerweise im Leben des Einzelnen Fuß gefasst hat. Aber es ist eine Erkenntnis der Wahrheit da. Es kann auch sein, dass jemand diese Erkenntnis der Wahrheit hat, aber er lässt sie von vornherein nur so weit an sich heran, wie es ihm gefällt. Ich erinnere mich, habe es vielleicht schon mal erwähnt, eine Frau, die in einer früheren landeskirchlichen Gemeinde im Frauentreff war, regelmäßig eine gewisse Zeit. Und eines Tages kam sie nicht mehr. Und sie hat es klar begründet, warum. sagt, ich weiß, ich muss mich jetzt entscheiden für Jesus. Aber ich will weiter der Herr meines eigenen Lebens sein. Die wusste ganz genau, um was es geht. Aber sie hat in Erkenntnis der Wahrheit ganz bewusst Nein gesagt. Ich will nicht, dass dieser Jesus mir sagt, wo mein Leben lang zu gehen hat. Also da gibt's sicher verschiedene Spielarten, wie weit die Erkenntnis der Wahrheit ein menschliches Leben durchdrungen und ergriffen hat. Allen gemeinsam ist die Tatsache, dass der Mensch sich selbst über das Wort Gottes stellt und beschließt, Gottes Wort in seinem Leben, wenn überhaupt, nur so weit zu beachten, wie es ihm passt. Er gibt also die Herrschaft über sein Leben bewusst nicht Jesus in die Hände, sondern oder nimmt sie bewusst aus den Händen Jesu wieder zurück in seine eigenen. Und sagt Jesus, jetzt war es ein paar Jahre ganz nett, aber du gehst mit mir Wege, an denen habe ich kein Wohlgefallen, also mache ich in Zukunft wieder, was ich selber will. Ganz entscheidend, neben der Dauerhaftigkeit, der Wesensmäßigkeit und der Grundsätzlichkeit dieses Geschehens ist der Mutwille. Das ist auch wichtig. Wer so handelt, tut es nicht aus Versehen oder weil er in einem Irrtum behaftet ist. Adolf Schlatter verweist auch auf Paulus hin in diesem Zusammenhang. Und Paulus sagt ja selber, diese interessante Stelle, über die wir auch schnell hinweglesen, Paulus sagt, mir wurde vergeben, denn ich habe es unwissend getan. Es liegt auf der gleichen Linie. Auch ganz wichtig im täglichen Umgang, wer die Wahrheit kennt, kann wirklich lügen. Wer die Unwahrheit sagt, weil er die Wahrheit gar nicht kennt, der hat sich vielleicht geirrt, aber er hat nicht gelogen. Ist wesensmäßig was anderes. Hier ist also die Rede davon, dass Menschen mutwillig gesündigt haben und an ihr festhalten. Gottes Wort redet nicht von Sünde, die aus Versehen geschieht oder in einem momentanen geistlichen Schwächeanfall, sondern von einer bewussten Entscheidung, das von sich zu stoßen, was als richtig erkannt wurde. Ich fasse an dieser Stelle das bisher Erkannte zusammen und dann kommen wir zum wichtigen geistlich-seelsorgerlichen Schluss. Der darf nicht fehlen. Gottes Wort redet unzweifelhaft von Menschen, die in einer echten persönlichen Beziehung mit Jesus gelebt haben. Es sagt, solche Menschen können aus der Gnade fallen und ihr Heil verlieren, wenn sie sich fortlaufend und bewusst von dem abwenden, was sie durch den Heiligen Geist als richtig erkannt haben. Und es sagt drittens, wer das tut, hat keine Möglichkeit mehr zur Umkehr. Also man kann es drehen und deuteln, wie man will, das steht schlicht und ergreifend geschrieben. Da hilft alles gar nichts. Jetzt kommt aber die wichtige seelsorgerliche Frage, woher weiß ich, ob mich das betrifft? Adolf Schlatter hat auch an dieser Stelle eine ganz hilfreiche Frage gestellt. Er fängt an und sagt, fällt dieses Wort nicht als erdrückende Last auf uns? Und das ist ja die seelsorgerliche Not dieses Wortes. Und dann hilft er konstruktiv mit einem Beispiel weiter und sagt, es ist zweifellos, dass einer lahm werden kann, sodass es für ihn keine Heilung mehr gibt. Soll ich nun, wenn meine Füße wehtun, mich hinsetzen und jammern und sagen, viele Leute werden unheilbar lahm, sicher bin ich's bald auch. Sicher kann ich bald nicht mehr gehen. Sagt Schlatter, mach die Probe, versuch aufzustehen, such die Heilung und dann wird sich's zeigen, ob du heilbar bist oder nicht. Und dann im Blick auf diese Frage der Sünde und des Abfalls, es gilt auch hier die Probe zu machen, ob wir unseren Willen noch von der Bosheit trennen können und sie zu richten und zu hassen vermögen. Das ist der entscheidende Punkt. Von der Zielsetzung zunächst, Gottes Wort redet von dieser ernsten Möglichkeit des Abfalls nicht, damit wir in Verzweiflung versinken, sondern damit wir uns mit umso größerem Eifer und Ernst von der Sünde abwenden. Ich sage deshalb immer wieder, diese Frage lässt sich nicht dogmatisch beantworten, sondern seelsorgerlich. Was ist das seelsorgerliche Anliegen dieser Mahnung? Dass wir keine Zeit der Unbußfertigkeit verstreichen lassen, sondern wenn uns bewusst wird, dass wir in Sünde gefallen sind, dass wir vielleicht auch mutwillig gesündigt haben, dass wir die Füße in die Hand nehmen und rennen, so schnell wir können, von der Sünde weg zu Jesus hin. Das ist das Ziel. Diese Mahnung ist kein Hinweisschild, nur noch 5 Minuten bis zum endgültigen Abfall. Also da, Weg ist schon gut ausgetreten, geh nur da mal rüber und guck, wie tief du fallen kannst. Nein, das ist eine Barriere. Und sag bloß da nicht hin. Halt dich von diesem Abgrund nur so weit entfernt, es gibt ihn, er ist schrecklich, er ist furchtbar. Aber halt dich von diesem Abgrund so weit entfernt, wie du überhaupt nur irgendwie kannst. Es ist aber eine ernste Mahnung, es ist eine wichtige Mahnung. Und aus 30 Jahren Fahrdienst, liebe Geschwister, weiß ich, wie tragisch es ist, die Kehrseite. Ich habe dieser Tage mit einem Bruder über diese Frage telefoniert. Der hatte diese Frage selber, schon aus einer früheren Predigt, hat die sein Leben, sein Herz bewegt. Und er hat selber den Begriff Grundübel verwendet. Es ist ein Grundübel, wenn man diese Möglichkeit des Abfalls leugnet. Worin steckt das Grundübel? Es verführt dazu, mit dem Abgrund und mit der Sünde zu kokettieren, sich auf Sünde einzulassen. Man betont, ich habe neulich gesagt, klingt, hat vielleicht ein bisschen für manchen despektierlich geklungen, ich glaube am letzten Sonntag habe ich gesagt, wir predigen manchmal über die Gnade bis zur Vergasung. Eine Überbetonung der Gnade kann auch ein geistliches Grundübel werden. Auch die Lehre von der Unmöglichkeit des Abfalls oder die Lehre von einer Allversöhnung, die kein Gericht kennt. Dann wird das Leben in der Heiligung und die Notwendigkeit eines Lebens in der Heiligung geschmälert oder sogar ganz geleugnet und aufgehoben. Und stattdessen wird auf eine billige Gnade gehofft und eine billige Gnade verkündigt. Ich dachte in der Vorbereitung viel Grobes. Und viel fortgesetzt ungeistliches Verhalten in christlichen Gemeinden und bei einzelnen Christen dürfte seinen Grund in dieser Lehre haben. Man sagt, ich kann ja lügen, betrügen, gegen die Geschwister intrigieren, in ungeistlicher Weise in der Gemeinde oder in einem christlichen Werk Machtkämpfe austragen. Ich kann persönlich durch mein Verhalten aus der Rolle fallen, wie und so oft ich will. Ich kann ja immer wieder Buße tun. Mein Name steht im Buch des Lebens. Und kein Problem. Ja? Weshalb soll ich auf Sünde verzichten, wenn sie mir einen Vorteil verschafft, wenn sie mir gerade einen Genuss verschafft? Komm hinterher zu Jesus und sag, tut mir leid. Ja. Geht noch. Ja? Wenn mich auch nachts das schlechte Gewissen plagt, ob ein solch liebloses und rücksichtsloses Verhalten wirklich zu den Kindern Gottes passt, dann halte ich mir die Tatsache der Erwählung vor Augen. Auch der Calvinismus mit seiner Überbetonung der Erwählungslehre tut das Seine dazu. Und alles ist wieder gut. Und ich lebe weiter munter in der Sünde. Und egal wie groß die Sünde auch sein mag, die Gnade Gottes ist ja viel größer. Steht auch in der Bibel, stimmt. Und seht ihr, darin steckt die ganz, ganz, ganz große geistliche Gefahr. Und ich kann es euch aus 30 Jahren Gemeindepraxis sagen, das ist keine theoretische Gedankenspielerei. Es ist erfahrene Wirklichkeit. Ich dachte noch heute Morgen zurück, weit vor die Zeit hier in unserer Gemeinde, in die Zeiten in der Freien Evangelischen Gemeinde. Unser damaliger Ältester war ein Mann, der auch mit ganzem Nachdruck diese Lehre verfochten hat. Aber er war intrigant und verlogen bis ins Mark. Es ging so weit, dass er mich zu ungesetzlichem Tun nötigen wollte. Es ging so weit, was ich hier später erfahren habe, dass er eine schwarze Kasse eingeführt hat. Da haben sie Spenden abgezweigt, um einen finanziellen Mangel vortäuschen zu können. Um der Gemeinde sagen zu können, wir können den Pastor gar nicht mehr bezahlen, wir haben nicht mehr genug Geld, obwohl Geld die Fülle da war. Verlogen, intrigant, schlecht, fortgesetzt. Das ermöglicht eine solche Grundlinie. Ist ja kein Problem, wenn ich so intrigant bin. Wenn ich mein Ziel erreicht habe, gehe ich zum Herrn und bitte um Buße und um Vergebung. Und da sagt Gottes Wort, nein, mein Lieber, so funktioniert das nicht. So kannst du mit der Gnade Gottes nicht Schindluder treiben. Darum geht's. Soweit der Ernst der Warnung. Und da sagt Gottes Wort, Leute, lasst euch auf diese Schiene auf gar keinen Fall ein. Dieser Weg führt ins Verderben. Das ist der Ernst der Warnung. Jetzt aber kommt die Größe des Trostes. Wie kann ich meines Heils Gewissheit unterwissen? Ich sage es immer und immer und immer wieder. Die Heilsgewissheit ist eines der größten Güter und der größten Geschenke überhaupt. Und wir dürfen über diese Möglichkeiten des Abfalls nie so predigen, dass an der wunderbaren Größe der Heilsgewissheit auch nur das allerwinzigste Mikromüh gestrichen wird. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Denn weil wir die Gnade in Jesus ganz umsonst haben und nichts dazu verdienen müssen, deshalb können wir im Unterschied zu allen Religionen, auch im Unterschied zur römisch-katholischen Kirche, unseres Heils gewiss sein. Und ich sage im Umkehrschluss wirklich nicht die Frage, ob man den Abfall leugnet oder nicht, sondern umgekehrt, einer ist wirklich erst dann zweifelhaft, unzweifelhaft wiedergeboren, wenn er Heilsgewissheit hat. Dann hat er begriffen, dass sein Heil wirklich ganz und gar in Jesus ruht und in nichts anderem. Also Heilsgewissheit. Wie kann ich nun aber meines Heils gewiss sein? Wie kann ich nun wissen, dass ich nicht abfalle, abgefallen bin und nicht abfallen werde? Indem ich den seelsorgerlichen Aspekt höre. Indem mich dieses Wort mahnt, den Abgrund nicht zu suchen. Mit dem Abgrund nicht zu kokettieren, sondern indem ich meine ganze geistliche Kraft und Energie da hinein investiere, ganz nah bei Jesus zu sein. Und wenn ich merke, dass seine Hand unter Kontakt mit der Hand Jesu etwas lockerer wird, dass ich ganz schnell wieder zu ihm hinlaufe und ihn festhalte und sage, Herr, halt du mich. Deshalb singen wir dann gleich auch das Lied, Herr, halte mich nah bei dir jeden Tag, dass ich nicht abfallen und abirren mag. Die Frage, die hatte ich gerade dieser Tage auch mit dem Bruder am Telefon, woher kann ich's wissen? So wie es Adolf Flatter vorhin auch gesagt hat, können wir die Sünde noch richten und hassen? Ist in unserem Leben noch ein ganz klares und grundsätzliches Nein zur Sünde? Wir sind alle fähig zur Sünde, ganz ohne Zweifel, aber hassen wir die Sünde? Auch wenn wir uns manchmal von ihr verführen lassen, wissen wir um das Böse der Sünde und sagen, ich will nichts damit zu tun haben, auch wenn sie mich gelegentlich einholt. Ich renne aber wieder weg. Ich will's nicht und es tut mir von Herzen leid. Dann ist da noch der Heilige Geist in mir am Werk und ich darf wissen, ich bin noch bei Jesus. Und dann dürfen wir diese Worte für uns in Anspruch nehmen. Und uns daran festhalten, was Jesus sagt, Johannes 10, ich bin der gute Hirte. Niemand kann meine Schafe aus meiner Hand reißen. Da dürfen wir wissen und sagen, Herr, ich bin ganz in dir geborgen. Und ich weiß, dass du mich auch durchträgst und durchhältst. Und dass du auch dieses Wollen und Können, bei dir zu bleiben, vollbringen wirst. Dann haben wir viele, viele Verheißungen der Bibel, auf die ich nur noch ganz kurz hinweisen kann. Und die dürfen wir dann alle in Anspruch nehmen und sagen, die gelten mir und die machen mich meines Heils gewiss. Also ich kann es für mich persönlich sagen, ich bin von der Möglichkeit des Abfalls so überzeugt, wie ich es hier in der Predigt gesagt habe. Und es beängstigt mich in meiner Gewissheit des Heils in Jesus in überhaupt keiner Weise. Weil ich weiß, es ist mein Bestreben, von der Sünde weit weg zu bleiben und nah beim Herrn zu bleiben. Und dann darf ich alle Verheißungen für mich in Anspruch nehmen, die mir bestätigen, dass er mich tragen und halten wird. Und das wünsche ich euch, uns allen auch, dass wir den Ernst der Sünde sehen. Eine Überbetonung der Gnade darf nicht zur Verharmlosung der Sünde und ihrer Folgen führen. Wir müssen den Ernst der Sünde sehen und zugleich aber die Stärke der liebenden Hand Jesu, die uns festhält und die das Werk, das sie angefangen hat, an uns vollendet bis auf den Tag Jesu. Und so können wir auch gewiss sein, dass wir eines Tages die Wohnung, die Jesus vorausgegangen ist, im Himmel zu bereiten, auch eines Tages reichen und dort unsere Ewigkeit verbringen. Da werden wir uns dann, so Gott will, alle eines Tages wiedersehen und hoffentlich noch viele mehr. Amen.